da draußen und herzlich willkommen zur neuen Retro-Runde, die heute ganz besonders hüpflastig wird. Warum, erkläre ich euch gleich. Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt erstmal den Andy. Hallo.
Hallo.
Genau, Thema hüpflastig. Wir haben beschlossen, heute mal über ein Jump'n'Run zu sprechen. Ein Genre, das bisher ein bisschen kurz kam. Und da haben wir uns ein Spiel namens Pandemonium ausgesucht. Ein Spiel, das 1996 für die PlayStation ursprünglich erschienen ist. Und ja, warum haben wir das eigentlich gemacht?
Ja, irgendwie, weil du wolltest gerne einen Jump'n'Run haben. Wir haben uns überlegt, okay, nehmen wir Crash Bandicoot, nehmen wir Pandemonium, irgendwas aus der alten PlayStation-Area. Und ja, und Pandemonium haben wir dann letztendlich genommen. Erstens, weil die Patton-Unterstützer, da gab es, glaube ich, ein Unentschieden diesmal.
Genau, bei der Abstimmung.
Ja, wählen. Ja, und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir Pandemonium, weil es irgendwie lustig, origineller klingt und weil das nicht jeder macht, die Crash Bandicoot. Also das ist so, das war, glaube ich, so, deshalb war ich so dafür.
Genau, bei mir war es auch so ein ähnlicher Grund und vor allem, ich fand es halt damals auch besser als Crash Bandicoot. Was eigentlich, weiß nicht, war das bei dir auch so? Oder sagst du jetzt im Nachhinein erst, ja, heute sehe ich so, dass es vielleicht besser war oder so? Also ich fand es damals schon besser als Crash.
Ah, da kommt so ein bisschen so der Kritiker in mir hoch. So subjektiv fand ich Pandemonium in der Tat ein bisschen besser. Objektiv fand ich Crash Bandicoot gelungener. Allerdings habe ich den ersten Teil damals von Crash Bandicoot nicht wirklich gespielt. Ich habe erst ab dem zweiten angefangen. Insofern kann ich es gar nicht wirklich vergleichen, um ehrlich zu sein.
Also ich hatte beide gespielt, aber ich glaube, das werde ich dann später so im Fazitteil eher sagen, wie ich das mittlerweile sehe und so, weil manchmal verschieben sich auch Ansichten und das kann sein, dass das bei mir der Fall ist. Ne? Aber fangen wir doch erstmal so ein bisschen an, wie immer in der Retro-Runde. Also es geht um ein Spiel für die PlayStation, 1996 veröffentlicht. Entwickler war Toys for Bob. Das ist ja kein unbekanntes Studio, ne?
Skylanders haben sie gemacht irgendwann mal.
Genau, dieses Toys to Life-Ding, das ich ehrlich gesagt nie gespielt habe. Ich habe zwar so ein paar Figuren hier rumstehen, weil man kriegt ja immer mal was geschickt, ne, so von Publishern hier. Activision hat es dann irgendwie immer versucht, so hier, ich schicke mal dem Plus Flesencamper mal ein paar Sachen raus, aber irgendwie habe ich das mir nie richtig angeschaut. Aber gut, Skylanders ist ein anderes Thema. Ne? Was war, ja, wie sind die entstanden und wie kam es dann zu Pandemonium? Und
ja, das ist irgendwie eine interessante Geschichte. Also ich war ein bisschen verblüfft. Mir war der Entwickler Toys for Bob war mir jetzt nicht mehr so geläufig, was der früher mal gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, okay, stimmt, das ist Paul Ritchie the Third. Das ist ein Entwickler.
Geiler Name.
Ja, das ist erst ein geiler Name. Das ist ein Entwickler, der ist seit den 80er Jahren, also seit 1983 schon in der Szene unterwegs. Und der hat aber mehr so Adventure, Action- und Strategiespiele wie Murder on the Cinderniff oder Archon gemacht. Also Archon ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, deshalb kenne ich ihn eigentlich ganz gut.
Und ach, das ist auch von dem, ja, das kenne ich.
Genau, und das war so 83, das war noch unter Electronic Arts. Und dann hat er so im Laufe der Jahre, so hat er irgendwann einen Mann namens Fred Ford kennengelernt und hat zusammen mit dem 1990 angefangen, die Star-Control-Spiele zu gestalten. Und das ist quasi so ein Mix aus Action, Strategie, Simulation und im zweiten Teil kommen auch nochmal ganz viele Adventure-Elemente hinzu. Also wirklich ein ziemlich komplexer Mix, wo es eigentlich darauf ankommt, dass man sowohl denken muss, als auch ballern muss. Mhm. Und dann haben sie ein Spiel namens The Horde gemacht für das 3DO, für die Konsole 3DO hauptsächlich. Und das ist so eigentlich fast schon ein Frühläufer von Tower Defense. Da spielt so ein Mittelalter-Setting, da spielt man so einen Stalljungen, der den König das Leben rettet, der bekommt deshalb ein Land zugesprochen. Und dieses Land, da kann man dann eine eigene Stadt bauen und muss dann die gleichzeitig gegen Monster verteidigen, indem man halt im Strategieteil eben so Zäune baut und Fallen aufstellt. Und dann kommt der Action-Part, wo die Monster einen überfallen und dann muss man die mit seinem Schwert eben schlachten. Und dieser Stil von The Horde, das ist mehr so putzig, niedlich, charmant gemacht. Der erinnert mich jetzt an Pandemonium. Weil das geht nämlich jetzt auch so in Richtung so Mittelalter, aber jetzt eben nicht dieses düstere Mittelalter, sondern mehr so ein bizarres, mehr so, was es so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und anscheinend hat sich dann Paul Ritchie halt und Fred Ford, die haben das zusammen auch entwickelt, sich gedacht, okay, wir machen jetzt mal einen Jump'n'Run. Und anscheinend hat ihnen das so gut gefallen, dass sie dabei geblieben sind, dann eben dann irgendwann Skylanders gemacht haben.
Ja, interessant, weil eigentlich, wenn man so die Genre vorher sieht, denkt man so, was hat das jetzt mit Pandemonium zu tun? Aber
ja, also das ist schon irgendwie ein krasser Bruch. Ich sehe halt nur diesen Zusammenhang eben mit dem Setting von The Horde zu Pandemonium. Ansonsten, Ich habe leider auch kein Interview gefunden oder kein Statement von ihm, warum. Anscheinend hat er sich gedacht, ich habe keine Lust mehr auf solche Mixe, ich will jetzt einfach nur noch hüpfen.
Ja, man muss ja auch so sehen, als das damals rauskam, war die PlayStation 1 ja noch nicht lange auf dem Markt. Ne? Pandemonium kam raus, glaube im September 96. Nee, warte, jetzt habe ich ja nochmal geschaut. Kam es nicht am 31. Oktober 96 raus für die PlayStation? Kam so, sag mal, Herbst, Winter 96 raus und die PlayStation 1 kam ja so ungefähr ein Jahr vorher raus, ne? Also in Europa jetzt. Japan ja noch ein bisschen früher. Also es war noch eins der frühen Spiele einfach, ne? Und ich glaube, das war natürlich auch dann nur eine ganz gute Gelegenheit, so ein bisschen vielleicht die technischen Fähigkeiten als Entwickler zu demonstrieren. So, hier gibt eine neue 32-Bit-Konsole, die hat richtig Power unter der Haube und jetzt zeigen wir mal, was wir da so rausholen. Weil das war ja damals technisch schon ein ziemlich cooles Spiel, ne? Also ich weiß noch, ich war extrem geflasht, als ich das damals gespielt habe. Ich habe das an einem Wochenende mit einem Freund durchgespielt, habe ich dir im Vorfeld ja schon erzählt. Mhm. Habe mich ja auch gefragt, wie viel kann ich da jetzt in der Öffentlichkeit erzählen? Ich sag nur so viel, das Spiel ist ja ein bisschen psychedelisch und das Wochenende war irgendwie auch leicht psychedelisch, weil man ist 19, Abitur war gerade geschafft und ja, vielleicht waren da auch mal so ein, zwei Räucherstäbchen im Spiel. Und ja, wir haben das an diesem Wochenende dann durchgespielt und wie im Rausch halt im wahrsten Sinne des Wortes und waren halt von dieser Technik und von diesem 2,5D-Ansatz total begeistert und so. Und das hat schon ganz gut demonstriert, was die PlayStation so kann. Und vielleicht war das ja auch so ein Grund für die Entwickler zu sagen, komm, Jump'n'Run ist vielleicht das passende Genre, um dann mal zu zeigen, was wir eigentlich so drauf haben. Weiß nicht, oder?
Ja, wobei du jetzt eben gerade schon ein anderes Stichwort genannt hast, womit manche Zuhörer noch gar nichts anfangen können.
Stimmt.
Nämlich dieses 2,5D. Ich meine, was heißt denn das überhaupt?
Genau, als damals, 96, kam ja auch gerade Super Mario 64 raus, weil so das erste richtige 3D-Jump'n'Run, ne, wo du wirklich durch eine freie Welt laufen kannst. Du kannst entscheiden, in welche Richtung du läufst. Du kannst die Kamera frei mitdrehen, hast halt keine vorgegebenen Wege. Und in Pandemonium ist es halt so, dass du im Prinzip ein lineares Level hast und du musst halt, ja, du kannst eigentlich nur diesen vorgegebenen Pfad folgen. Hast zwar mal Abweichungen, aber ansonsten läufst du so auf einer starren Linie von links nach rechts oder auch mal von rechts nach links oder von oben nach unten oder von unten nach oben. Also du hast aber immer vorgegeben, wo es lang geht. Und dir wird so eine Dreidimensionalität vorgegaukelt, indem die Kamera vielleicht mal aus dem Geschehen rausfährt oder halt mal irgendwie einen krassen Schwenk macht oder mal ranzoomt. Und es werden so 3D-Effekte eingebaut, aber eigentlich ist es klassisches 2D. Und da hat sich dann irgendwie damals so der Begriff 2,5D etabliert.
Ja, also ich würde vielleicht noch, damit manche sich vielleicht besser was vorstellen können, die jetzt das noch nie gesehen haben, wer Rail-Shooter kennt.
Mhm.
Das sind ja Stimmt. auch so Shoot'em-ups, wo man zwar in 3D fliegt und ballert, aber man fliegt halt wie auf Schienen. Man kann den Kurs nicht ändern. Und im Prinzip ist das, was Pandemonium eben mit alten Jump'n'Runs wie Super Mario Bros. Macht.
Mhm.
Es ist eigentlich ein Spiel, was rein spielerisch gesehen total platt ist. Man kann nur links, rechts laufen, man kann nur raufspringen oder runterfallen. Man kann also nicht nach vorne, nach hinten gehen. Aber die Kamera fährt halt regelrecht Achterbahn mit einem.
Genau, ja. Und als Toys for Bob das rausgebracht hat, gab es so viele Spiele aus dem Genre ja noch nicht. Also aus dem 2,5D, ne? Oder war so mit eins der ersten, glaube ich.
Ich will nicht drauf schwören, ich habe extra nochmal geschaut, aber ich glaube, es war sogar wirklich das erste dieser Art. Mhm. Es gab schon vorher ein paar Jump'n'Runs, die halt 2D waren mit 3D-Polygonfiguren, aber das mit diesen Kameraschwenks. Ich habe dann nur noch so Sachen wie Klonoa, Dorte, Phantomil, dann gibt's ein Spiel namens Spider, wo man eine Spinne steuert und Tomba 2, also nicht Tomba 1, da war das ja nicht mit den Kameraschwenks so, sondern erst beim zweiten Teil. Und die Titel habe ich jetzt so gefunden in der Recherche und auch woran ich mich erinnern konnte. Und die sind alle danach erschienen. Und ich kann mich auch dunkel an was erinnern, dass Pandemonium sogar da wirklich was Neues in dieser Hinsicht war. Also zumindest mal in diesem Grafikstil, sage ich jetzt mal.
Ja gut, und natürlich dann Crash Bandicoot. Was ja,
ja. Ja,
wobei, das war ja eigentlich schon eher 3D, aber nee, eigentlich war es auch
2D. Ja, aber da hast du nicht diese Kameraschwenks. Da hast du
Stimmt,
ja
du hast eine feste Perspektive.
Richtig,
ne?
Du hast in jedem Level hast du entweder die Seitwärtsperspektive oder die Schulterperspektive.
Mm, ja, ja.
Das ist schon ein Unterschied, finde ich.
Also deswegen, wir fanden das irgendwie, das ganze Pandemonium-Thema spannender. Auch der Entwickler ist irgendwie, ja, wobei Naughty Dog ist jetzt auch nicht unspannend. Ja, Thema Entwickler, gibt's da noch irgendwas Wissenswertes? Aber ich glaube, zur Entwicklungsgeschichte selbst konnte man da jetzt gar nicht so viel rausfinden.
Ne? Leider nein.
Wie lange haben die da dran gearbeitet? Ist da irgendwas schiefgelaufen und so? Also wir haben da ja ein bisschen geguckt, aber es ist nicht so wirklich gut dokumentiert. Und was ich noch gefunden habe, ist der Name Toys for Bob. Weißt du, wie der zustande gekommen ist?
Nee, das weiß ich nicht.
Siehst du, das habe ich rausgefunden.
Ah.
Weil man fragt ja, Toys for Bob, wer ist denn dieser Bob? Ja. Also die Legende besagt, dass Paul Ritchies Frau Laurie Lessen Ritchie, ein Doppelname, hat den Namen erfunden. Und sie hat ihn deshalb gewählt, weil der Richie und der Ford so extrem von echtem Spielzeug fasziniert waren. Und sie haben das irgendwie geliebt. Die waren immer so, ja, auch Spieler, auch Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele und liebten einfach dieses echte Spielzeug, was sich ja dann später auch dann in Skylanders manifestiert hat. Und dann ist irgendwie ihr so eingefallen, ja, jeder hat ja irgendwie so seinen persönlichen Bob. Also mach doch mal die Toys für den Bob, für den Bob in dir. Und das sollte irgendwie so ein Name sein, der so ein bisschen, ja, so eine Beziehung direkt zum Konsumenten aufbaut. Toys for Bob. Und Bob ist natürlich auch so ein Allerweltsname, gerade in den USA, ne, Bob.
Ja, Toys for Us, Toys for Bob.
Genau, Toys for Us, genau. Und eigentlich ziemlich clever so irgendwie, so fand ich die Erklärung. Habe ich in irgendeinem Artikel, ich weiß nicht, auf redbull.com oder so gefunden. Also, wusste gar nicht, dass redbull.com so tiefgründige Spieleartikel veröffentlicht. Da war eine ganz nette Reportage damals irgendwie über Skylanders oder so. Und da hat das der Autor rausgefunden. Nun gut, aber lassen wir jetzt mal diese Toys for Bob-Geschichte und gehen mal direkt ins Spiel rein, würde ich sagen, oder? Wir haben ja noch ein bisschen recherchiert. Klar, es kam erst die PlayStation-Version, das war so die Lead-Plattform und dann wurde es dann noch umgesetzt, Jahr später für Sega Saturn, für den Windows-PC, wobei es da natürlich ganz interessant ist, weil das war dann ein Spiel mit 3DFX-Unterstützung und ich glaube, das haben sie auch ganz gut umgesetzt damals, ne?
Für die damalige Zeit, aber da sage ich später noch was zu.
Ja, kommen wir später zu, wenn wir dann nochmal in den Pressespiegel schauen. Und dann kam später noch ganz interessanterweise eine Umsetzung fürs N-Gage von Nokia 2003 und dann 2009 für iOS.
Beziehungsweise noch die PSN-Veröffentlichung. Also auf PS3 kann man es noch spielen.
Ja, genau. So habe ich es auch gemacht. So habe ich es auch wieder gespielt, weil ich habe keine Original PlayStation 1 mehr. Ich habe zwar eine PS3, die abwärtskompatibel ist, aber ich habe das Spiel halt nicht mehr gehabt und habe es mir jetzt halt im PSN-Store gekauft für, glaube ich, 5 Euro. Und dann hast du ja im Prinzip 1:1 das Original, ne?
Ja, davon gehe ich mal aus, weil ich habe es anders gespielt.
Du hast im Original gespielt, oder? Auf der Original-PlayStation.
Ich habe es in mehreren Versionen gespielt, will ich aber auch gern später was erstmal drüber erzählen, wenn wir mal so ein bisschen über die Qualität des Spieles reden, weil das war eine interessante Erfahrung, die verschiedenen Versionen auszuprobieren.
Da bin ich mal gespannt, weil ich kenne jetzt halt wirklich nur die PlayStation-Version, die ich jetzt neu gespielt habe und neu wiederentdeckt habe. Aber das heißt, wir sind ja beide Kenner. War ja schon auch in der Retro-Runde so, dass der eine das Spiel kannte, der andere nicht und so. Diesmal sind wir quasi beide Kenner. Wobei ich habe es durchgespielt damals, du glaube ich nicht ganz, ne? Hast du gesagt?
Nee, ich bin damals beim zweiten Endgegner gescheitert von dreien.
Weichei.
Nee, da war Schluss.
Ja, okay. Naja, okay. Ich meine, es ist ein spannendes Spiel. Es wurde sogar in Japan umgesetzt. Habe ich auch noch recherchiert. Allerdings unter dem Namen Magical Hoppers, auch der zweite Teil, über den wir ganz am Schluss auch nochmal ganz kurz sprechen werden. Und da wurde es ein bisschen verändert, alles auf den japanischen Markt, so ein bisschen mit neuen Charakteren und neuen Umgebungen oder so. Ja, ja, aber gehen wir jetzt mal ins Spiel rein. Die Story von Pandemonium, Andy, was gibt's denn dazu zu sagen?
Ja, die Story ist in der Tat seltsam. Also, wenn man sich nur das Spiel anschaut, denkt man sich, dieses Spiel hat keine wirkliche Story, weil es gibt ein ganz kurzes Intro und das lässt einen ratlos dastehen. Aber in der Originalanleitung meines PlayStation-Originales, was ich noch besitze, dort wird das ein bisschen ausführlicher besprochen. Und zwar geht es einerseits um den Hofnarren Fargus und seiner sprechenden Stabpuppe namens Sid. Das sind so zwei Narren, die eben zur Mittelalterzeit mehr schlecht als recht durch die Gegend touren. Und auf der anderen Seite gibt es eine Akrobatin namens Nikki, die so bei so einem Zirkus dabei ist oder bei irgendwelchen Gauklern, die halt auch keinen Bock mehr da drauf hat. Und die treffen zufälligerweise aufeinander, während sie einer Veranstaltung des Zauberers Tony Wu lauschen. Der posaunt so ein bisschen heraus, dass er eben kostenfrei für die ganze Stadt jetzt seine ganzen Tricks jetzt hier offenbart. Und das finden eben Fargus und Nikki finden das total interessant, weil Fargus denkt sich, ja, ich könnte jetzt hier neue Tricks lernen, um meinen Act eben aufzupushen als Hofnarr. Und Nikki, wie gesagt, die will nicht nur im Zirkus sein, die will einfach nur Zauberer werden. Das ist ihr großer Kindheitstraum. Und nachdem dieser Tony Wu dann seinen Vortrag beendet hat, schleichen die dem hinterher. Und der lässt dabei so ein Buch fallen und das reißen die sich unter den Nagel und da sind halt ganz viele Zaubersprüche drin. Und dann geht eigentlich das eigentliche Intro im Spiel los.
Wollte gerade sagen, das sieht man ja im Intro nicht, genau, ne? Was du gerade erzählt
genau,
hast.
Genau, das sieht man alles nicht im Intro. Und jetzt erst geht das Intro los, nämlich, dass die beiden sich auf so eine Art Balkon stellen und eben diese Zaubersprüche aus diesem Buch ausprobieren und dabei versehentlich einen nehmen, wo auf einmal ein riesiges Monster erscheint und die ganze Stadt auffrisst. Und dann denken sie, ups, das war jetzt irgendwie nicht so intelligent, das müssen wir irgendwie wieder gerade biegen, gucken in dem Buch, ob es irgendwas gibt, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Und dann meint die noch so, ja, da gibt es ja die Möglichkeit, hier ist auch eine Karte, wonach wir suchen müssen, auf, los geht's. Und dann fängt das Spiel an.
Ja, sie sollen zu einer Wunschmaschine gelangen, habe ich noch irgendwie gelesen.
Okay, das mit der Wunschmaschine, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das habe ich jetzt hier in der Anleitung nicht rauslesen können. Aber das ist auch vollkommen Wurst.
Ist weil, vollkommen Wurst.
Vollkommen egal. Weil ja. Letztendlich ist das Spiel selbst eine Ansammlung von Jump'n'Run-Levels, die einfach nur ein skurriles Setting nach dem anderen aneinander reiht. Fertig.
Richtig. Und ist ja ein reines Singleplayer-Spiel auch, was ja auch mal ganz schön ist. Es gibt auch keine Koop-Elemente oder was weiß ich, ne? Und es gibt so eine am Anfang immer so eine Levelkarte, so eine 3D-Levelkarte sogar,
wo du. Ja, halt wobei, die ist ja total lächerlich. Da kannst du ja wirklich nur. Also das dürft ihr euch nicht vorstellen wie bei Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World, wo man da verschiedene Wege hat, sondern es gibt einfach nur einen Weg, wo man eben von einem Level zum nächsten laufen kann. Das war's.
Und da steht dann halt dann irgendwie, was ich, Level 1, keine Ahnung, Hollow Stairway oder wie heißt das erste Level? Irgendwie sowas in der Art. Genau, und dann wählst du das halt aus und du kannst halt vorher noch die Figur auswählen, die du spielen willst. Also das ist richtig. Die einzige Option, die du eigentlich hast, ne?
Richtig, also der Spiel hat so wenige Optionen, wenn du das Spiel startest, da hast du nur New Game oder Passwort. Es gibt eine Passwortabfrage für die Leute, die das nicht wissen. Am Anfang der PlayStation-Zeit hatte nicht jeder eine Memory-Karte, um Speicherstände speichern zu können. Also hatten Spiele eine Passwortfunktion, dass man quasi eben mit dem Passwort in ein Level einsteigen konnte. Ja, und dann kann man eben halt am Anfang von, bevor man eben in Level einsteigt, noch wählen, spielt man jetzt Fargus oder Niki.
Ja.
Und das war's.
Wen hast du gespielt jetzt in deiner Wiederspielrunde?
Also sowohl damals als auch heute Niki. Das ist,
ich auch.
Das ist gar keine Frage, weil zum einen, also damals Niki, das war genauso das Art von Videospielmädchen, auf das ich ein bisschen stand als Jugendlicher.
Oh.
Ja, ja. Und heute, ja, Niki spielt sich besser, weil Niki hat einen Vorteil, die hat einen Doppelsprung drauf.
Genau, die ist die Akrobatin.
Und der Fargus, der kann nur springen und so ein Rad schlagen. Damit kann man zwar Gegner platt machen, aber das ist trotzdem irgendwie nicht so befriedigend, wie durch die Gegend mit dem Doppelsprung zu hechten. Also,
ja.
Nee, also Niki, ohne jeden Zweifel.
Also ich hab ihn kurz ausprobiert, den Fargus, und dachte mir dann irgendwie so nach einem Level so, oh nee, irgendwie, ich finde den Typ auch irgendwie total Panne, so mit seiner Sprechpuppe, und ist ja voll schizophren irgendwie, ne? Und immer so diese dummen Sprüche und so. Also irgendwie, der ging mir gar nicht so ran. Also, der ging nicht so an mich.
Stimmt, Hofnarren sind auch allgemein nicht so meins. Der einzige wirklich coole Hofnarr ist Kefka.
Final Fantasy VI für Unwissende da draußen.
Genau, Final Fantasy VI. Ansonsten sind Hofnarren auch jetzt nicht so meine bevorzugte Spielcharakterwahl.
Ja, überhaupt so Clowns. Ich habe da ja anscheinend eh so ein bisschen Probleme. Habe ich schon in der Amiga-Joker-Folge so ein bisschen thematisiert. In der Making Max-Folge, warum ich mit Clowns nicht so kann und so. Aber gut, auch wieder ein anderes Thema, was aber auch psychologisch sehr interessant ist. Vielleicht kann man da irgendwann auch mal drüber sprechen. Auch Clowns in Spielen wäre mal ein cooles Thema. Egal. Genau, zurück zu Pandemonium. Also hier, 2,5D Jump'n'Run, linear, Technik können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Es gibt 18 Levels, ne, und 3 Endgegner, die kommen dann irgendwie nach jedem 6. Level und dann musst du die halt besiegen und dann geht's erst weiter, ne. Dann halt freie Levelanwahl, man kann natürlich auch ein Level zurückgehen und so weiter, was ja auch irgendwie Sinn macht, denn man kann da jede Menge sammeln im Spiel, ne, Andy?
Ja, richtig, genau. Es gibt da schon, auch wenn das linear ist im Sinne von, dass man nicht vor und zurück gehen kann, also dreidimensional vor und zurück gehen kann, es gibt halt schon verschiedene Ebenen und es gibt so versteckte Schlüssel, womit man dann einen anderen Pfad freischalten kann und sowas. Und da kann man dann schon so ein paar Geheimnisse finden, um Punkte für extra Leben zu sammeln und so Zeug.
Genau, weil es gibt dann jede Menge Münzen, ne? Das ist eigentlich so das Hauptelement, dass man da die ganze Zeit rumpaced, ja, in einem relativ hohen Tempo und dann halt Münzen nebenbei ansammelt. Und wenn du 300 Stück einsammelst, gibt's halt ein Extra-Leben. Und es ist ja so, wenn du am Ende des Levels, ich glaube, mindestens 85% aller Münzen eines Abschnitts eingesammelt hast, kommst du in so ein Bonus-Level, ne? Mit so einem, da wirst du wie so eine Flipperkugel da hin und her geschossen und kannst dann halt noch weitere Münzen einsammeln und ja, da kommst du halt nur hin, wenn du halt vorher fleißig und ordentlich gesammelt hast.
Das habe ich jetzt hier beim Wiederspiel gar nicht realisiert, aber ja, ich erinnere mich dunkel, da gab es sowas in der Richtung, ja.
Du, ich war auch viel zu schlecht, habe ich gar nicht geschafft. Ich war immer, und ich war meistens unter 80%, aber ich habe es recherchiert. Also ab 85% und aufwärts kommst du in dieses Bonuslevel, das ich leider im Jahr 2020 nicht gesehen habe. Aber damals habe ich es öfter gesehen. Aber auch dazu kommen wir später. Vergleich früher, heute, auch die spielerischen Fähigkeiten, so die eigenen und so. Genau. Was kann man noch sammeln, bevor wir das irgendwas vergessen? Power-Ups.
Genau, Waffen. Es gibt so kleine Waffen, dass man so Feuerbälle schießen kann oder so ein Kältestrahl. Gibt es einen Schrumpfstrahl laut Anleitung? Den habe ich jetzt im Spiel noch gar nicht gefunden gehabt. Ich weiß nicht, wann der vorkommt. Und es vielleicht nicht direkt sammeln, aber es gibt manche Levels, da gibt es so Tore. Wenn man die durchschreitet, dann verwandelt man sich in ein Tier. Was ich in Frosch, womit man höher springen kann. Oder in so eine Art Drachen, womit man fliegen und Feuer speien kann und sowas.
Genau, Rhinoceros. Kannst die Gegner so wegrammen mit einem Horn, ne? So aus dem Weg.
So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist eigentlich ziemlich krass von Donkey Kong Country geklaut eigentlich. Nur, dass man dass man sich dort nicht direkt in Tiere verwandelt, dass man dort auf Tiere eben geritten ist, aber vom Prinzip ist es das Gleiche.
Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, ist mir gar nicht gekommen, aber klar, das ist eigentlich ziemlich geklaut. Donkey Kong Country kam ja für Super Nintendo früher raus, ne? Ich
glaub, 94.
Ja. Mann, du bist ein wandelndes Lexikon.
Das war jetzt aber Glück.
Ja, aber wusste ich jetzt ehrlich gesagt aber auch, also... Ey, ich werde noch voll zum Nerd hier, mit den ganzen Release-Daten und so. Genau, also das kann man alles sammeln und du kannst, glaube ich, noch so Schutzschilder einsammeln, die dich für kurze Zeit dann vor den gegnerischen Angriffen schützen. Hatte ich jetzt auch nicht so oft, gibt es da, glaube ich, auch noch. Ne?
Also ah ja, so stimmt, genau. Ja, da hatte ich jetzt auch nicht, aber stimmt, die Anleitung sagt, ja, es gibt ein Schild, wo man 10 Sekunden lang unverwundbar ist. Doch, genau. Doch, das ist mir einmal passiert. Das sah aus wie so eine Eisenhaut, dachte ich zuerst, wie so eine Eisenrüstung. Aber in der Anleitung wird hier von flüssigem Quecksilber geredet.
Ah, okay.
Macht mehr Sinn, gell?
Irgendwie nicht, nee. Genau, und es gibt ja noch, man hat ja Herzen am Anfang. Man startet, glaube ich, mit 2 Herzen, ne? Und glaube 3 Leben und dann geht's Spiel los. Und du kannst ja diese Herzcontainer links oben im Bildschirm auch erweitern, indem du halt fleißig dich umschaust und die einsammelst. Ist mir jetzt noch nicht geglückt. Und dann kannst du die, glaube ich, die Herzen bis auf 8, wenn mich nicht alles täuscht, erweitern im Spielverlauf. Ja, das geht.
Ich hätte jetzt so auf 4, 5 oder so getippt. 8, ja, okay, gut.
Ja, auch wenn du die Screenshots mal so in alten Testberichten anschaust, da siehst du dann, dass die fleißigen Tester da teilweise 7 Herzen hatten. Vielleicht waren es auch nur 7. Ich habe es jetzt leider nicht rausfinden können, ob 7 oder 8, aber ist auch wurscht. Also du kannst es noch erweitern und das musst du eigentlich auch, weil das Spiel ist nicht so einfach, ne, wie man meinen könnte.
Nee, also bezüglich Schwierigkeitsgrad hat es mich an eine fiese Version von Sonic erinnert, weil ich so oft bei meinem Lauf in irgendwelche Gegner reingerauscht bin. Und bei Sonic ist es halt so, da verlierst du deine Ringe und dann kannst du ja schnell nochmal einen neuen Ring einsammeln und dann bist du ja quasi wieder wie vorher. Hast halt deine Ringe verloren, aber du kannst weiterspielen. Mhm. Hier in Pandemonium hingegen ist dein zweites Herz futsch. Also wenn du nur 2 Herzen hast, dann bitte den ganzen Level von vorne oder zumindest mal, es gibt immer nur maximal einen Rücksetzpunkt pro Level. Das war's.
Ja, stimmt.
Und das ist halt schon, also wenn man sich eben jetzt noch vor Augen hält, es gibt nur 18 Levels, aber das Spiel ist ja durchaus umfangreich. Und da kann man sich halt schon da mal so hochrechnen, dass die Levels eben doch lang genug sind, dass so ein Sterben im Pandemonium richtig wehtun kann. Und wenn man halt eben dann nur 2 Herzen hat und klar, zwischendurch kann man nochmal Herzen einsammeln, um seine Energie aufzufrischen, aber die sind... sehr selten, finde ich, jetzt gerade im Vergleich zu den Ringen in Sonic oder sowas.
Ja, und vor allem, wenn du jetzt ein Power-Up eingesammelt hast, was ich den Feuerschuss und dann, du hast deine 2 Herzen gerade aufgefüllt und dann rennst du halt unfreiwillig in den Gegner rein, dann geht nicht nur das eine Herz weg, sondern auch der Schuss ist weg. Also du verlierst auch die magische Fähigkeit. Ey, das hat mich auch ziemlich genervt. Da dachte ich mir, was soll das denn, ja? Gleich beides auf einmal.
Richtig, da war ich auch ein bisschen irritiert, weil ich habe ja zuerst das Spiel nochmal gespielt, ohne in die Anleitung zu schauen. Und ich dachte zuerst, dass mit dem Feuerball wäre so gewesen, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Schuss hat oder ähnlich wie bei dem Schild nur eine bestimmte Zeit läuft. Und dann habe ich eine Anleitung gelesen, ja, du hast vollkommen recht, wenn du einmal getroffen wirst, verlierst du den Feuerball. Und das ist halt auch eine ziemlich krasse Bestrafung, da gebe ich dir vollkommen recht.
Hm. Genau, aber was macht man eigentlich so im Spiel? Wir haben ja jetzt so ein bisschen erklärt, was man sammeln kann, was ist so die Basics und so. Gut, steuerungstechnisch ist das auch nicht alles sehr anspruchsvoll. Du steuerst halt einfach einen Analogstick von links nach rechts und dann springst du halt und das war es ja größtenteils. Aber was macht man denn da so die ganze Zeit?
Ja, laufen und springen, man kann es nicht anders sagen. Also die meiste Zeit von links nach rechts, muss viele pixelgenaue Sprünge hinbekommen. Es gibt ein paar bizarre Gegner, die auch so, was ich, irgendwelche sehen aus wie komische Trolle oder Orks oder Goblins, keine Ahnung, was das sein sollte. Wird auch in der Anleitung nicht genauer beschrieben. Auf die kann man draufspringen, da kann man sie platt machen. Ist aber nicht so in Mario, einmal springen reicht, sondern es gibt so Pflanzen, da musst du wirklich dreimal draufhüpfen, wenn du beim zweiten Mal leicht ausrutschst.
Ja, da rutschst du leicht ab, ne? Und dann rennst du vielleicht rein und ist wieder ein Herz weg.
Genau, also das heißt, die Gefahrenquelle hier eben Energie zu verlieren, ist halt doch recht hoch, jedenfalls höher als bei einem Mario oder höher sogar als bei einem Sonic, finde ich. Und es ist ein knackiges Spiel, aber da konnte ich mich auch so weit dran erinnern, das war auch für mich damals schon ein knackiges Spiel, weshalb ich es auch nicht durchgespielt habe, im Gegensatz zu dir. Also deshalb Kudos an dich, dass du das hingekriegt hast.
Wie gesagt, ich habe das mit einem guten Freund durchgespielt. An dieser Stelle mein Gruß an den Alex da draußen. Das war noch, wir haben es auch nicht zum Release gespielt, sondern ich glaube, wir haben es erst 1997 gespielt. Und wie gesagt, man ist jung, man hat Zeit, man hat sehr viel Zeit und wir haben das wirklich komplett durchgezockt an diesem Wochenende. Und wie gesagt, meine Erinnerungen sind etwas getrübt an dieses Wochenende. Also wir waren auch nie so ganz nüchtern und so, aber wir wollen jetzt hier nicht den Drogencast machen, sondern die Retro-Runde. Was macht man noch so? Also ich habe mal so ein paar Notizen gemacht, dass man sich das mal so vorstellen kann. Das ist ja so ein 2,5D-Spiel, was einen dann so durchscheucht und dann rennst du zum Beispiel eine Wendeltreppe empor und die Kamera geht immer so schön mit und das in einem richtig krassen Tempo und dann musst du zwischendrin über Abgründe springen und wenn du halt runterfällst, bist du halt wieder ein Stockwerk drunter.
Oder du landest in der Lava oder sowas und hast wieder Energieherz verloren.
Genau, oder du läufst über so marode Hängebrücken, die dann halt dann einbrechen. Also musst du schnell genug sein oder musst halt drüber hüpfen. Oder der Boden löst sich vor einem auf oder unter einem auf, man muss halt schnell genug sein. Gähende Abgründe gibt's dann und immer so Trampolins, ne, wo du halt dann irgendwie noch höhere Ebene erreichen kannst. Was gab's noch? So Felsen, die von oben nach unten runterfallen, ne? Und du musst halt im richtigen Moment natürlich durchlaufen, so Klassiker halt, ne? Genau.
Später ist man in der Sägemühle unterwegs, da gibt es so richtig große Förderbänder und eine Kreissäge, vor dem man ausweichen muss. Man läuft auf dem Luftschiff in einem Level, da musst du dann auf so ganz dürren Wolken rumspringen. Oder dass mit dem Trampolin, wo du gesagt hast, es gibt so ein Spinnenlevel, da hast du keine Trampolins, da hast du also Spinnennetze, die dich nach oben befördern. Also was halt eben Jump'n'Run-Entwicklern in den 90er und 80er Jahren so eingefallen ist. Total wirres, zusammenhangsloses Zeugs eigentlich.
Wobei die Levels oder die Szenarien sind ja schon ziemlich cool. Also da haben sie sich schon einiges einfallen lassen. Also gibt's ja, so Höhlenkatakomben. Dann, was ich besonders cool fand, war dieser, ich weiß nicht, Zauberwald oder so mit irgendwelchen Riesenpilzen. Das ist ja schon sehr psychedelisch teilweise, ne?
Ja, das ist richtig. Also irgendjemand hatte geschrieben gehabt, das ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Gerade das mit diesen Pilzen. Und ich würde da draufsetzen, ja, Alice im Wunderland unter Drogen.
Ja, da wären wir wieder beim Thema. Vielleicht hat das ja irgendwie auch damals da was mit zu tun gehabt, dass uns das so gut gefallen hat. Ich weiß es nicht. Ja.
Aber das ist halt der Vorteil, dadurch, dass es ist zwar irgendwo zusammenhangslos, weil jeder Level total anders aussieht wie der, oder fast jeder sieht total anders aus wie der vorhergehende. Dadurch hat man zwar nicht so eine rote Linie oder sowas wie eine Story, die zusammenhängt ist, aber es ist wirklich verdammt abwechslungsreich. Genau, und selbst die späteren Levels bieten halt zumindest optisch etwas, was du vorher so noch nicht gesehen hast. Und das ist halt das, was mich auch aus heutiger Sicht positiv an diesem Spiel überrascht hat.
Ja, sollen wir schon so ein bisschen über unser Spielerlebnis direkt sprechen? Ich glaube, das waren ja so die Basics jetzt. Ich glaube, das muss man sich am besten auch mal selbst anschauen. Einfach so ein Playthrough-Video. Ich habe es ja auch verlinkt in den Shownotes, dass man sich das mal vorstellen kann. Weil dieses rasante Spielgefühl zu beschreiben ist auch schwierig, ne? Also es fühlt sich halt an wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Hat mir auch vorab schon gesagt, dass wir uns irgendwie drauf einigen können. Du wirst da so durchgescheucht und bist ganz am Jumpen und gucken und machen und, also ich stand irgendwie immer vor der Entscheidung, wie viele Münzen ich einsammle oder ob ich einfach nur durchs Level komme. Das war so irgendwie so, das ist mir jetzt bei der Wiederspielrunde so am meisten in Erinnerung geblieben, dass ich immer halt, ja, ich hatte so einen Zwiespalt. Will ich jetzt schnell durchkommen oder sammle ich doch noch mehr ein, um dann halt irgendwie ein extra Leben zu bekommen? War das bei dir auch so?
Nee, ich bin da ziemlich einer, der bei den meisten Spielen aufs Durchkommen schon immer gewesen ist. Also ich habe auch schon als Kind, Jugendlicher, Highscores oder so, das hat mich nie interessiert. Und das mit dem Extra-Leben, okay, das wäre vielleicht hilfreich gewesen, aber letztendlich hat mir da auch so ein bisschen die Geduld gefehlt, jetzt hier bei dem Spiel jetzt hier nochmal extra irgendwo überall rumzuschauen, wo es noch was geben könnte. Da hatte ich eher auch das Gefühl gehabt, dass ich schon durchaus zügig, also ich habe so ein paar Runden gespielt, habe so vielleicht ein, zwei Stunden gespielt gehabt und bin dann doch immerhin bis zum ersten Endgegner gekommen. Also das erste Drittel vom Spiel gespielt. Also mit meiner Taktik, in Anführungszeichen, bin ich schon ordentlich weit gekommen.
Ja, ich habe auch gemerkt, das ist ein guter Punkt, dass du darfst ja gar nicht so auf Perfektion spielen, sondern einfach schnell durch, ja, den Sprung mitnehmen, dann auf den gut getimed auf die Spinne und dann halt über den Abgrund und direkt weiter, weißt du. Und wenn du jemand bist, der dann halt sich lieber in Ruhe umschauen möchte und hier noch einsammeln und da, ist bei dem Spiel vielleicht gar nicht so gut. Außer du willst halt unbedingt diese 100% Münzen einsammeln, ne? Dann musst du halt schon wirklich, ich glaube, dann musst du die Levels auch auswendig lernen, das schaffst du auch nicht einfach so durch spielerische Fähigkeiten. Das musst du einfach wissen, wo da was kommt und so, weil wie gesagt, du musst ja auch immer einkalkulieren, das kann jeden Moment irgendwo ein Monster auftauchen und dann läufst du da rein und dann bist du halt tot, wenn du Pech hast und so. Das hat mich schon genervt, ja. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon relativ hoch und ich bin im Nachhinein doch echt stolz, wie gut ich damals anscheinend gezockt habe, dass wir das so fluffig da an so einem Wochenende durchgespielt haben. Also
ja, also ihr müsst euch das wirklich gut gemerkt haben, weil im Prinzip ist eigentlich das wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Man muss es halt ein Stück weit auswendig lernen. Das ist halt, also die Lernkurve ist durchaus gegeben gewesen bei mir. Dass ich halt schon gemerkt habe, okay, jetzt bin ich zwar schon wieder gestorben, aber beim nächsten Versuch bin ich aber auch an der Stelle eben weitergekommen.
Das ging mir auch so, ja, Andy, aber ich hatte irgendwie keinen Bock drauf. Also mir hat die Geduld gefehlt.
Ja,
weißt du, so
das ist halt wie das, also, boah, das ist so halt altes Spieldesign der 90er Jahre und halt eben halt auch kein wirklich so besonders Gutes, um ehrlich zu sein. Es ist halt das Level-Design, das ist einfach so zusammengestückt. Also wenn ich es mit anderen Titeln vergleiche, Klonoa, das ist ja ein Jahr später erschienen. Ich müsste jetzt nochmal spielen, um jetzt hundertprozentig sicher zu sein, aber das habe ich auf alle Fälle in Erinnerung als ein Spiel, was deutlich fairer und ausbalancierter gestaltet ist. Oder nehme halt den König Super Mario Bros. Es gibt ja einen Grund, warum die Spiele so toll sind. Ja, weil man eben merkt, die haben sich halt wirklich bei jedem Level Gedanken gemacht, wie sie eben die Schwierigkeitsgradkurve gestalten, sodass das Spiel auf der einen Seite immer zügig vorankommt, auf der anderen Seite aber nicht gleich am ersten Mal durchrauscht. Und bei Pandemonium hingegen, da wirkten so ein paar Sachen random. Also es wirkte so nach dem Motto, okay, die haben jetzt da ihren Level gestaltet mit der Kamerafahrtenschwenk und hat da Paul Ritchie oder Fred Ford haben sich gedacht, bauen wir an der Stelle nochmal einen Gegner ein, damit der Spieler da einfach mal stolpert und nochmal von vorne anfangen muss. Einfach so.
Ja, die Ärsche, echt.
Ja, so wirkt das, weil es auch an so vielen Stellen auch man in Gegner reingerannt ist, wo auch bewusst die Kamera den Gegner nicht großartig vorher gezeigt hat.
Ja, genau. Und das ist irgendwie, ich kam mir immer so ein bisschen versagermäßig vor jetzt beim Wiederspielen. So, also ey, hätte ich das jetzt gewusst oder hätte ich es jetzt wissen müssen oder bin ich jetzt so blöd für das Spiel? Aber der Witz ist ja, wenn du dann gestorben bist und du kennst die Stelle, beim nächsten Mal machst du es halt besser, ja. Aber es hat dann nicht so viel mit Können zu tun. Also das ist so mein größter Kritikpunkt, wenn ich jetzt so heute spiele. Und ich so Spiele mag ich irgendwie nicht mehr so. Damals hat mir das anscheinend nichts ausgemacht, immer wieder am Level zu sterben. Wie gesagt, wer weiß, in welchem Zustand wir da waren. So, bist halt sehr stoisch. Und, oh komm, und nochmal, und nochmal. Und ich weiß es nicht, aber heute habe ich nicht mehr so diese Geduld, um mich da so reinzuarbeiten und zu sterben und zu lernen und wieder rein und
Ja, wir sind halt anderes gewöhnt. Wir sind halt anderes Spieldesign gewöhnt. Wir wollen auch eher modernere Spiele durchspielen und bei alten Spielen immer so reinschauen, mal aus Nostalgiegründen. Da sich dann nochmal reinzuarbeiten, wenn man auf der anderen Seite eben so tolle Top-Titel in der Hinterhand hat. Ja. Das ist halt eine andere Zeit und
naja, das macht mir gar nicht so viel aus, mich in alte Spiele reinzuarbeiten, wenn sie denn ja mich durch Können oder so vorankommen lassen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist es halt nicht so.
Ja gut, aber bei dir ist es aber schon so, du hast Pandemonium schon mal durchgespielt. Jetzt bei dem Loom, wo du so begeistert warst, ja. Das hast du noch nie gespielt gehabt.
Stimmt, ja. Das ist ein wichtiger
Vielleicht
Punkt.
Vielleicht war deshalb da die Motivation eben so viel größer. Und jetzt hier bei dem Pandemonium, also bei mir war es wirklich so, ich habe halt so die ersten 6 Levels gespielt und habe dann auch gedacht, das reicht für mich jetzt so eigentlich erstmal. Ich habe dann noch eben es gibt ja wie gesagt Passwörter, kann man im Internet auch sich anschauen. Ich habe dann mit Passwörtern mich dann in späteren Levels nochmal so ein bisschen so reingespielt, aber zu gucken, was kommt da noch so optisch und habe gemerkt, mehr brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr für dieses Spiel.
Ging mir ganz ähnlich und ich habe mir auch dieses Playthrough-Video, das ich jetzt verlinkt habe, auch nochmal angeschaut und das hat mich schon so ein bisschen depressiv gemacht, weil der spielt das doch ziemlich gut. Der weiß genau, was er macht, der weiß genau, wo er hinspringen muss, der kannte auch die versteckten Räume, da gibt's ja auch versteckte Räume, ne, wo dann irgendwie, was weiß ich, unter einem Felsen stehst, dann kannst du wie in so eine unsichtbare Wand reinlaufen und dahinter sind dann halt irgendwie ganz viele Münzen und noch Herzteile und so. Das wusste der alles, ja, und das irgendwie, weiß nicht, hab da nicht so gern zugeschaut, weil ich dachte, Mann, der ist aber gut, ja, und ich bin aber schlecht und Mann. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat mich so ein bisschen in meiner Zockerehre gekränkt, so diese Wiederspielrunde. Aber hey, ich habe es ja eh schon durchgespielt vor 20 Jahren, von daher.
Genau. Und was?
Vor 23 Jahren, Entschuldigung.
Es ist gnädig abgerundet. Und was ich dann auch noch im Zusammenhang erwähnen möchte, also wer das von unseren Zuhörern Gates Gamer spielen möchte, ich rate dringend, sich entweder eine alte PlayStation zu besorgen oder eben wieder Benedikt auf der PlayStation 3 zumindest zu spielen. Denn ich habe drei Versionen mir angeschaut. Ich habe mir zuerst die PC-Version, die es gab damals, die aber 3DFX liegt, die man auch über Steam kaufen kann heute noch. Dann habe ich aus Bequemlichkeitsgründen mir einen PlayStation-Emulator genommen, habe mein Original-CD mit dem PlayStation-Emulator am PC gespielt. Und dann habe ich nochmal die Original-PlayStation ausgepackt. Und die Unterschiede waren dramatisch. Mhm. Besonders von der Steuerung. Die PC-Version, da hatte ich wirklich ständig das Gefühl, dass mein Charakter immer so einen halben Schritt zu weit geschlittert ist.
Ja.
Wenn ich gestoppt bin. Das ist bei dem Spiel absolut tödlich.
Total.
Und es gab so viel, wurde mein Doppelsprung nicht anerkannt. Sodass ich gerade zum zweiten Mal den Sprungknopf gedrückt habe. Wurde nicht erkannt vom Spiel. Man kann nicht im Windows-Modus spielen. Man kann nur Vollbild spielen, das dann eben auch nur niedrige Auflösung, was bei meinem 42-Zoll-Fernseher furchtbar aussieht. Und das einzige Positive an der PC-Version, die Soundqualität ist deutlich besser. Und dann, wie gesagt, auf dem PlayStation-Emulator, da ist mir aufgefallen, so einige PlayStation-Emulatoren, die spielen das Spiel wirklich nur sehr ruckelnd und sehr flimmernd ab. Also die haben anscheinend mit diesem Titel Probleme. Das sind wirklich Emulatoren, wo ich noch nie Schwierigkeiten hatte. Und bei Pandemonium brechen die mir zusammen. Da habe ich meinen anderen Emulator geholt, der dann funktioniert hat. Aber auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, irgendwie fühlt sich die Steuerung, als ob die so ein bisschen hängt. Und dann habe ich überlegt, ist das einfach nur, weil in meiner Erinnerung ich ein anderes Spiel habe? Weil es gibt ja einige Titel, wo man damals dachte, die steuern sich perfekt. Und dann spielst du die heute und denkst dir, nee, das ist eigentlich alles andere als perfekt, sondern da hakt irgendwie etwas. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt holst du eine alte PlayStation aus der Kiste und probierst die aus. Muss sie natürlich so schön auch hochkant stellen, damit es alles läuft. Die Leute, die PlayStation besessen haben, wissen, wovon ich rede. Und das Spiel lief auf einmal wie perfekt. Mhm. Ich war total baff. Und das war dann auch wirklich, also PC und Emulator, da habe ich mich wirklich so mit Mühe und Not von Level zu Level gekämpft. Und so beim dritten Level hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Und auf der PlayStation komme ich auf Anhieb fast bis zum ersten Endgegner.
Also bis zu diesem Shroomlord. Hast du den auch noch geknackt oder hast du den dann stehen lassen?
Nee, da hatte ich dann keine Geduld mehr für, um ehrlich zu sein. Aber ich war halt trotzdem, ich war total baff. Also ich kann dann wirklich nur den Leuten sagen, spielst auf einer Original PlayStation. Ich weiß ja nicht, wie die Steuerung bei dir auf der PS3 war.
Ich fand die Steuerung jetzt gar nicht das Problem. Also die war eigentlich relativ direkt. Also gut, ich habe es halt mit dem PS3-Controller gespielt und ich weiß nicht, es ist eine Emulation schon, ne? Wenn du es dann auf der PS3 spielst, wenn es aus dem PSN-Store.
Ja, deshalb frage ich halt.
Also es gab keine Verzögerung oder so. Also, es war eigentlich gut spielbar. Also ich, das Versagen lag ganz auf meiner Seite, glaube ich. Vielleicht war ja auch eine leichte Verzögerung, ich weiß es nicht. Aber da müsste ich jetzt halt das Original dann auf der PlayStation nochmal spielen. Also ich glaube, wenn ich das Spiel wirklich nochmal durchspielen sollte, dann wirklich nur auf einer echten PlayStation mit einem echten PlayStation-Controller. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also mir hat es jetzt irgendwie wie gereicht. Also ich war so ein bisschen auf relativ hohem Niveau enttäuscht. Als wir irgendwie beschlossen haben, drüber zu sprechen, habe ich mich richtig drauf gefreut auf das Spiel. Und dann, als ich es dann angefangen habe zu spielen, und das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Technik damals halt relativ fortschrittlich war und natürlich heute es nicht mehr ist. Ne? Also das Spiel lebt auch damals ja sehr von der Präsentation und heute ist die Präsentation halt, ja, wie soll man sagen, nicht mehr so beeindruckend. Ja,
man muss halt schon vor Augen halten, es ist halt ein PlayStation 1 Spiel. Und ich merke schon, es ist technisch eines der besseren PlayStation 1 Spiele. Es ist sehr bunt, es hat sehr, sehr viele Texturen. Es flimmert auf der Originalkonsole so gut wie gar nicht. Es wirkt sehr, sehr sauber. Und was wirklich sehr, sehr gut immer noch ist die Musik. Der Soundtrack ist hervorragend.
Genau, das wollten wir auch noch ansprechen. Ja,
genau, der ist sehr abwechslungsreich. Das ist, es gibt in fast jedem Level gibt es zwei eigene Musikstücke. Also später wiederholen sie sich ab und zu mal. Aber insgesamt gibt es 32 individuelle Musikstücke. Das ist mächtig viel Zeug für die damalige Zeit. Er ist erstaunlich fröhlich und schwungvoll. Er hat sehr viele schottisch-irische und keltische Elemente drin. Mhm. Aber wirkt trotzdem, weil auch sehr viele Sinti-Elemente drin sind, es wirkt wie so eine Mischung aus Pop und keltisch an manchen Stellen. Es hat zum Teil sehr abgefahrene Instrumentation. Also mein Lieblingsmusikstück ist später, wo man in so einer Sägemühle rumläuft. Da hört man gleichzeitig einen Dudelsack, man hört so Arbeiter im Hintergrund so ho, ho singen und man hört regelrecht Werkzeuge im Takt schlagen.
Stimmt,
und, ja. Das ist ein wahnsinnig gutes Musikstück, was mich damals total geflasht hat und was ich auch heute noch unglaublich genial finde. Und auch die anderen Musikstücke, die vorher kommen, die haben mir sogar heute sogar ein bisschen besser gefallen wie vor 20 Jahren. Mir ist halt dann nur aufgefallen, so in dem letzten Drittel, so bei den Levels, dort sind die Musikstücke mir ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu ambient. So nach dem Motto, da nimmt der Soundtrack so ein bisschen an Fahrt raus. Aber bei insgesamt über 30 Musikstücken, ja, geschenkt. Und was mir noch aufgefallen ist, die PC-Version, hatte ich ja gesagt, hat eine bessere Tonqualität. Mhm. Aber aus leider nicht geklärten Gründen, ich habe leider nichts dazu gefunden, die haben zum Teil die Musikstücke ausgetauscht.
Okay.
Und das eher halt zum Schlechteren, auch anders arrangiert. Also im ersten Level hast du ja zwei verschiedene Musikstücke. So Mitte im Level hast du ein anderes Musikstück am Anfang. Und in der PC-Version ist das halt nicht so. Da hörst du halt ein Musikstück durchgehend und das zweite hörst du zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil dann Crystal Dynamics diese Version selbst übernommen hat und die mit Toys for Bob nicht so ganz einverstanden waren. Keine Ahnung. Ich habe leider dazu nichts gefunden.
Okay, und hast du mal was zu diesem Komponisten gefunden? Der heißt Burke Treshman oder Treshman?
Nicht sehr viel. Ich bin ja ein ziemlicher Soundtrack-Fetischist, aber ich habe von ihm selbst ansonsten kaum was gehört gehabt. Dieses The Horde, was ich vorhin erwähnt hatte, das habe ich damals mal angespielt, war mir aber nicht so wirklich tontechnisch noch bewusst. Da habe ich halt jetzt viele Vergleiche zugehört und in der Tat auf YouTube mal in die Musik reingehört. Die Musik ist sehr, sehr ähnlich.
Also das hat er auch gemacht, The Horde.
Das hat er auch gemacht und er war halt damals der Stammkomponist von Crystal Dynamics und ist jetzt, glaube ich, aber auch seit Jahren nicht mehr tätig in der Branche.
Hm. Interessant, ja. Pandemonium, ja, also wie gesagt, also mein Fazit ist, nee, brauche ich nicht mehr. Wenn du es jetzt auf einen Satz reduzieren müsstest, was wäre dein Fazit?
Ja gut, halt historisch interessant wegen dem 2,5D-Faktor, musikalisch toll, aber ansonsten, ich glaube, das werde ich wohl jetzt auch nicht in meinem Leben nochmal spielen.
Ja, da stellt sich doch die Frage, Andy, hätte man nicht vielleicht doch besser über Crash Bandicoot gesprochen? Weil wir ja beide so ein bisschen enttäuscht sind, höre ich da jetzt auch raus? Also ich glaube, wir haben es irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Es ist manchmal interessant, wie dann ja so Erinnerungen an Spiele, die vielleicht damals so relativ wegweisend waren und das war ja auch künstlerisch sehr ambitioniert und so, dann doch nicht so gut altern. Also so fühlt es sich für mich ein bisschen an. Aber gut, da müssen wir jetzt auch Crash Bandicoot nochmal spielen. Ne?
Ja, aber ich habe jetzt auch wirklich nicht allzu viel erwartet im Sinne von, dass es mich jetzt... Ich habe mich schon sowas gedacht, dass es mich nicht so flashen wird wie in den 90er Jahren, weil halt gerade die PlayStation 1 Spiele, die haben halt eben dann doch diesen Nachteil, dass sie eben so diese Frühwerke dieser 3D-Konsolengeneration sind. Und das ist halt echt schwer, es da wieder reinzukommen. Damit meine ich gar nicht mal so sehr die Grafik. Ich finde den Grafikstil jeder Generation für sich gesehen charmant. Auch bei der PlayStation. Ich mag zum Beispiel diese Ego-Shooter aus der Zeit. Die mag ich sehr gerne, auch heute noch. Aber so von der Steuerung und halt vor allen Dingen vom Level-Design. Da habe ich halt gemerkt, ja, das ist halt kein, es ist kein japanisches Jump'n'Run. Die Japaner haben das in der Zeit schlicht und ergreifend besser hinbekommen. Und ich glaube auch bei einem Crash Bandicoot, ich habe ja, wie gesagt, den zweiten, dritten Teil so ein bisschen gespielt, die waren technisch toll, aber die fand ich Leveldesign technisch auch nicht besonders aufregend. Die waren halt grafisch super und sie haben sich besser gesteuert.
Ja, sehr durchgestylt halt, ne?
Sehr durchgestylt, aber eben, ich stehe halt eben auf abwechslungsreiche Spiele, auf originelle Designideen. Und damit haben die Amerikaner sehr viele Probleme in der damaligen Zeit gehabt. Die sind da erst so in den 2000er haben die das wirklich hinbekommen, die Japaner zu überholen in der Hinsicht.
Aber lustige Anekdote, weil wir es gerade von PlayStation-Spielen hatten. Ich hatte während meiner Wiederspielrunde noch eine Disc in der PS3 und die habe ich irgendwie nicht rausgenommen. Und dann habe ich geguckt, was ist es denn? Und dann war es Colin McRae Rally 1, also das Original für die PlayStation 1, weil meine PS3 ist ja abwärtskompatibel, ist eine der früheren Modelle. Und dann habe ich es zum Spaß mal zur Entspannung, weil ich mich so geärgert habe, weil ich ständig sterbe und weil ich so schlecht spiele, noch ein bisschen Colin McRae Rally gezockt. Und da bin ich richtig gut reingekommen. Klar, grafisch auch ein Desaster nach heutigen Maßstäben, aber es hat sich sehr gut gespielt noch. Und war irgendwie schön dann zu sehen, okay, das kann doch gut altern. Ja. Oder vielleicht war ich dann auch einfach dankbar, dass ich irgendwie schnelle Erfolgserlebnisse hatte, keine Ahnung.
Ja, oder du hattest so schon dich darauf eingestellt. Du hast ja gerade schon ein anderes PlayStation-1-Spiel gespielt gehabt, deshalb warst du grafisch schon auf einem anderen Level eingestellt.
Ja, so ein PS1-Modus, gedanklich.
Es rate ich wirklich jedem, der so alte Retro-Spiele spielen will. Das geht. Man sollte es möglichst auf Original-Equipment, also wirklich auch sowas auf Röhrenfernseher oder zumindest mal auf dem PC kleine Bildschirme oder sowas stellen. Und macht euch vorher bewusst, guckt euch vorher Screenshots an von dem Spiel, macht euch bewusst, was da jetzt kommt. Und wenn man sich darauf einstellt, ich habe da schon auch positive Überraschungen erleben können.
Ja, ich auch. Ich glaube, das war jetzt meine erste Negativüberraschung in allen bisherigen Retro-Runden, muss ich zugeben. Ja. Also alle anderen Spiele haben mich eigentlich im Nachhinein immer noch entweder begeistert, weil ich es nicht kannte, oder halt bestätigt. So war es zum Beispiel bei Microprose Soccer. Da kam ich auch super rein. Also keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt, aber ja. Sollen mal die Hörer entscheiden, vielleicht wissen die ja auch, woran liegt das denn, dass das eine Spiel vielleicht noch besser funktioniert, das andere nicht. Ich weiß nur, dass Pandemonium damals sehr gut ankam, ne? Auch wenn man mal so in die Wertung schaut, mal so einen kleinen in den Presserückspiegel schaut, was da so abging. Ich habe mir mal so ein paar Wertungen rausgeschrieben. Also die Fachpresse war eigentlich durch die Bank weg, ja, mindestens mal angetan bis begeistert. Die Videogames hat in Ausgabe 1296 84% gegeben und den Videogame Classic Award verliehen. Die Maniac auch in der 1296 85% und diesen It's a Maniac Award rausgehauen. Meine geliebte Fun Generation auch in der 1296 eine 8 von 10. Die Mega Fun auch in der 1296, Überraschung, 82%. Die waren einen Tick strenger. Gut, hat jetzt auch der Kollege Schneider getestet, hat er eh keine Ahnung. Aber gut. Nein, Späßchen, nix. Ja, und dann habe ich nochmal geschaut, was die PC-Umsetzung so kassiert haben. Die kam ja dann 97 raus. Die PC-Player hat 5 von 5 Sterne rausgehauen und die Powerplay hat 85% und den Volltreffer Award vergeben. Genau. Also insgesamt sehr homogen auch, was so den Wertungsspiegel betrifft. Finde ich auch ein bisschen überraschend, da gibt es ja kaum Ausreißer oder so. Oder die haben alle voneinander abgeschrieben, man weiß es nicht.
Ja, könnte fast sogar sein, weil ich habe mich ja, du hast ja jetzt den deutschen Pressespiegel gerade vorgelesen. Genau. Ich habe mal kurz mal geguckt, was in Amerika los war. Und ich habe jetzt leider nicht so viel gefunden, so viel kriegt man da leider nicht, aber ich habe vor allen Dingen GameSpot und IGN, also die Webseiten, die es ja heute noch gibt, und die waren deutlich strenger. Also IGN hat eine 6,6 von 10 damals rausgerückt. Und hat mehr oder weniger eigentlich gesagt, dass es ein lustiges Spiel ist, das auch durchaus Spaß macht. Aber die haben gerade eben diese Linearitäten, diesen 2,5D-Faktor kritisiert und haben sich halt einfach nur gefragt, ey Leute, ist es gerade Tomb Raider erschienen? Wieso macht ihr sowas wie Pandemonium jetzt? Hm. Das verstanden, haben die aber nicht verstanden. Und GameSpot, die waren richtig harsch. Leider ist der Artikel von damals nicht mehr mit dem Originalautoren benannt. Also IGN war der Chad Chambers, der das geschrieben hat. Bei GameSpot gibt's leider nicht mehr den Namen des Autoren. Die haben eine 5,4 gegeben, wobei ich zu der Wertung auch gleich noch was sage. Die haben es ziemlich verrissen. Die haben gesagt, also grafisch ist es gut, aber ansonsten überhaupt nicht. Die fanden die Story seltsam und unlustig. Sie fanden die Musik ganz okay, die Soundeffekte furchtbar. Sie haben das Try-and-Error-Level-Design in mehreren Absätzen böse kritisiert und sie haben kritisiert, dass es zwischen Nicky und Fargus, den Charakteren, kaum spielerische Unterschiede gibt.
Ja gut, marginale halt, ne? Der Doppelsprung, wobei das macht schon was aus, gerade beim Münzsammeln ist der halt schon extrem hilfreich, ne?
Ja, aber denen ging es mehr um den Story-Hintergrund, nach dem Motto, es hätte auch Fargus den Doppelsprung und Nicky den Überschlag machen können. Hm. Sowas haben die kritisiert, es gäbe halt keinen, die Charaktere werden halt nicht ausgearbeitet und werden halt austauschbar. Und was mir da halt aufgefallen ist, diese Wertung 5,4, die wurde damals aus 5 Einzelwertungen zusammengestückelt, kann man im Internet leider nicht mehr lesen, aber ich habe damals als Jugendlicher das alles abgetippt, deshalb habe ich die Einzelwertung bei mir in meiner Datenbank gefunden.
In deiner Datenbank?
In meiner Datenbank, die ich persönlich mit Hand eingetippt habe, kein Scherz.
Liebe Hörer, das ist mal echte Retro-Liebe hier. Mann, oh Mann.
Und zwar haben die gegeben im Gameplay 5 von 10 Punkten, in der Grafik 7 von 10, im Sound 4 von 10, im Value, also Umfang, 6 von 10. Und dann gibt es die sogenannte Tilt-Wertung. Also diese einzelnen Wertungen wurden ja zusammenaddiert und dann durch 5 geteilt. Und okay. Tilt ist dann dafür da gewesen, um dann quasi so auszubalancieren, weil quasi dann der Durchschnitt nicht das ist, was der Tester sich erhofft hat, dass er dann eben ein bisschen runter oder ein bisschen raufgehen kann. Und der Tester ist allerdings bei dem Durchschnitt geblieben, hat auch eine 5 gegeben. Und da sieht man halt auch, ja, die Grafik fand er noch ganz gut. Aber der Sound 4 von 10, das ist halt schon echt hart, finde ich, weil eben gerade die Musik auch von vielen anderen so hoch gelobt wird. Muss ihm aber auch ein bisschen recht geben, die Soundeffekte waren wirklich komisch. Was ich eben jetzt aber auch interessant fand, ein Jahr später wurde von GameSpot die PC-Version getestet und die hat dann eine 7,6 von 10 bekommen und der Testbericht, der liest sich so, als ob es den für die PlayStation nie gegeben hätte. Ah. Das muss ein anderer Autor gewesen sein. Es wird eigentlich kein Kritikpunkt mehr aufgegriffen. Es wird eigentlich größtenteils die grafisch sehr abwechslungsreichen Levels gelobt. Und dort gibt es dann im Gameplay, in der Grafik und im Sound 7 Punkte. Der Umfang auf einmal 9 Punkte, obwohl das Spiel ja identisch ist.
Naja gut, der hat sich wahrscheinlich den alten Test nicht durchgelesen oder so. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist.
Und weil ihm eben das Spiel wirklich sehr gut gefallen hat, hat er im Tilt eine 8 gegeben, um die Wertung noch ein bisschen drauf zu pushen. Da gab es eine 7,6.
Okay.
Und da sieht man also, in Amerika muss das Spiel dann doch umstrittener gewesen sein.
Ja, definitiv. Also ich habe hier gerade den Maniac-Testbericht nochmal vor mir. Die haben mir gesagt 85% gegeben. Da habe ich übrigens auch einen Fehler gefunden. Da steht nämlich in einer Bildunterschrift, nach 8 Leveln trickst ihr den ersten Obermods aus. Ihr bombardiert den dicken Pilzlord mit Flammenschleudern. Das war doch nach 6 Levels.
Das ist definitiv nach 6 Levels. Außer sie haben das Spiel zwischendurch auf allen Konsolen gepatcht.
Nee, aber das ist schon mal hier ein inhaltlicher Fehler, ne, vom Kollegen Robert Bannert, der hat den Test damals geschrieben. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist der Martin Gaksch, der hat einen Meinungskasten abgeliefert und den werde ich gerade mal noch schnell vorlesen, weil ich finde, der bringt ganz gut rüber, warum das Spiel damals vielleicht so euphorisch aufgefasst wurde und heute eben nicht mehr so gut ist. Also er schrieb damals: Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber die Grafik übt eine ungeheure Faszination auf mich aus. Auch wenn mir die Kollegen ständig versichern, dass Crash Bandicoot technisch besser sei, halte ich die Pandemonium-Welt für das bisher faszinierendste 32-Bit-Ambiente. In einigen Levels läuft mir ein Schauer über den Rücken, dann bin ich von der tiefen Wirkung so beeindruckt, dass mich nur eine der atemberaubenden Kamerafahrten wieder wachrüttelt. Dabei ist der Blickwinkel fast immer intelligent gewählt und gewährt freie Sicht auf Hindernisse und Umgebung. Spielerisch beeindruckt Pandemonium mit einer intuitiven Steuerung, gezielt postierten Extras, witzigen Charakteren und einer motivierenden Story.
Entschuldigung.
Bitte was? Gut. Ein packendes, halbwegs umfangreiches und äußerst stilvolles Hüpfspiel, das traditionelle Werte mit moderner Optik trefflich kombiniert. Okay, also das mit der Story ist natürlich Blödsinn, lieber Herr Gaksch. Was ist denn da irgendwie
also ich hab
motivierend?
Auch noch, ich habe auch soweit noch recherchiert, es kommt wirklich nur noch am Schluss ein Outro, am Ende vom Spiel. Und ansonsten gibt's da keine Story. Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Keine Ahnung.
Ja, aber warum ich das vorgelesen habe...
Vielleicht die Story, die in seinem Kopf entstanden ist.
Ja, wahrscheinlich hat er irgendwas sich zusammen fantastiert. Was ich interessant fand, dieser Fokus auf der Technik, von dieser tiefen Wirkung ist er so beeindruckt, ja, und die Kamerafahrten und so weiter, ja. Und das war halt damals schon sehr beeindruckend und das ist halt einfach schlecht gealtert, weil heute siehst du das halt, denkst du so, ja, war mal schön damals und deswegen verstehe ich, warum es damals vielleicht so gut ankam und heute halt nicht mehr und warum er jetzt so begeistert war. Ne?
Ja, also ich würde gerne dem Mann von IGN fast schon zustimmen. Ich verstehe, also damals war ich auch total fasziniert von dieser 2,5D-Idee. Das war jedenfalls der Grund, weshalb ich mir damals Pandemonium kaufen wollte. Das weiß ich noch. Aber im Nachhinein denke ich mir, ja, warum? Also selbst wenn ich nur ein, es ist nicht so, dass ich jetzt keine 2D-Spiele mag, um Gottes Willen, aber wenn ich jetzt ein 2D-Jump'n'Run spielen will mit klassischem Level-Design, dann will ich auch eine klassische Seitenperspektive, wo ich vielleicht mal nach hinten und nach vorne in verschiedene Ebenen springen kann. Aber diese Kameraschwenks, das ist eigentlich ein Gimmick.
Ja, das ist seiner Zeit geschuldet, Andy. Das ist halt, weil es damals an der Grenze zum 3D war und das sah halt einfach cool aus, diese Tiefenwirkung und diese 3D-Effekte und dieses Rangezoome und du warst einfach schon ein bisschen so, krass, was machen die da so, weißt du? Aber spielerisch war es ja eigentlich wurscht.
Ja, es war halt in der Tat wirklich so ein bisschen wohl eher, die wollten halt einerseits ein klassisches Spiel haben, ein klassisches Spieldesign haben, aber es musste irgendwie modern wirken, deshalb eben dieser 3D-Faktor. Das würde ja ein bisschen passen, meine, es gibt ja noch einen Nachfolger.
Stimmt,
der erschienen ist und der von Crystal Dynamics aber jetzt mehr, ich glaube Toys for Bob hat da glaube ich gar nicht mehr dran rumgewerkelt, ich bin mir jetzt etwas unsicher, aber jedenfalls, das ist dasselbe Spielprinzip, nur dass es vom Leveldesign, vom grafischen Leveldesign noch abgefahrener ist, noch psychedelischer ist und sie haben vor allen Dingen Nikki geändert.
Stimmt, ja.
Nikki sieht optisch total anders aus, hat längere Haare, hat richtig knallrote Haare, ist halt geschminkt fast schon wie so ein Vamp oder wie eine Gothic-Braut, sage ich jetzt mal. Und das liegt aber nur daran, weil Tomb Raider zwischendurch so gut ankam.
Ja, ja, ganz sicher.
Und das heißt, Pandemonium ist vielleicht halt leider auch ein bisschen Opfer geworden, dass sie halt eben einfach irgendwelche Trends verfolgt haben, die letztendlich keine so gute Idee waren. Es wäre vielleicht ein besseres Spiel geworden, wenn sie halt einfach so ein 2D-Jump'n'Run gemacht hätten mit einer klassischen Kamera und alles andere halt so, wie sie es halt gemacht haben. Ja,
ja, aber es war halt PlayStation 32-Bit. Du musstest halt irgendwie, du musstest halt die Hardware demonstrieren, ne? Wer weiß, vielleicht. Also ich gehe davon aus, dass das der Grund war, warum sie sich jetzt für diese spezielle 2,5D-Perspektive entschieden haben.
Und ich kann mich zumindest an diverse 2D-Spiele erinnern, die gerade von der Videogames wertungstechnisch bös abgestraft wurden, weil sie einfach nur eine 2D-Grafik hatte. Ich sag nur Castlevania, das werde ich Ihnen nie verzeihen.
Symphony of the Night,
meinst ja.
du? Was ja brillant ist, sind wir uns ja einig.
Absolut.
Könnte man eigentlich auch mal drüber sprechen. Ach, es gibt noch so viele schöne Spiele, über die man sprechen könnte. Auch als du vorhin Kefka genannt hast, da hatte ich direkt Kopfkino. Ich sah direkt eine Abstimmung auf Patreon vor mir. Machen wir Teil 4, 5 oder 6, eins von den ganz klassischen.
Ja.
Aber gut, das besprechen wir mal irgendwann in Ruhe. Ne? Ja, hier Pandemonium 2, da habe ich auch noch eine Anekdote. Nachdem ich damals meinem Kumpel Alex den ersten Teil an diesem Wochenende durchgespielt hatte und wir hatten, glaube ich, montags auch noch irgendwie Zeit oder so, sind wir direkt in den Mediamarkt gefahren, haben es dann Pandemonium 2 gekauft. Und das hat uns dann bei Weitem nicht mehr so fasziniert. Das haben wir dann, glaube ich, auch so in der Mitte etwa abgebrochen. Also das habe ich auch nie durchgespielt. Das war mir irgendwie zu abgedreht. Das hatte ja so einen noch psychedelischeren Look und alles noch viel greller. Und irgendwie, es war spielerisch ja fast identisch. Ich glaube, so kleine behutsame Änderungen, die müssen wir jetzt gar nicht groß aufzählen. Also wen es interessiert, einfach mal nach Pandemonium 2 googeln. Da findet man dann halt, was sich verändert hat. Ein paar Levels mehr. Ich glaube, es waren 19 Levels, 4 Endgegner und halt so hier und da spielerisch was anderes. Aber es hat mich überhaupt nicht mehr so begeistert. Das war irgendwie, nee, war dann vorbei mit der Pandemonium-Liebe.
Und ich muss sagen, ich habe es zwar gekauft irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wann, aber ich glaube, ich habe das nie gespielt. Das verschimmelt meine Sammlung einfach. Und der Grund ist wirklich, ja, das Redesign von Nikki. Das hat mir sowas von überhaupt nicht gefallen. Das ist selten, dass ich ein Spiel nicht gespielt habe, weil mir der Charakter optisch nicht mehr gefällt. Aber da Pandemonium hat das geschafft. Meine geliebte Nikki war wirklich kaputt danach. So will zum Thema einen Trend hinterherlaufen. Vielen Dank.
Ja, nee, war bei uns dann auch vorbei. Und ja, schade eigentlich, dass es dann irgendwie nicht besser wurde oder so. Oder anders, dass sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt nochmal ein ganz großartiges Spiel draus. Das war ja im Prinzip nur einfach nur eine Fortsetzung. Aber es war Toys for Bob, war ja auch nicht dabei. Aber Toys for Bob, ja, ist ja der Witz an dem Ganzen. Bald kommt ja Crash Bandicoot 4 raus. Dieses It's About Time, das kommt ja 2020 noch raus. Und wer ist der Entwickler, Andy?
Toys for Bob.
Ist das nicht witzig?
Das ist total witzig, ja.
Eigentlich völlig abgedreht. Also gut, die hatten halt diese Insane Trilogy für die Switch schon umgesetzt, 2018. Und keine Ahnung, da dachte sich wohl Activision, hey, das sind halt Jump'n'Run-Experten, dann machen die das jetzt halt. Ja, keine Ahnung, also das ist schon irgendwie interessant. Aber gut. Ja, Pandemonium. Willst du noch was loswerden zum Spiel?
Nee, ich glaube, ich bin durch. Nee, ich bin durch mit meinen Notizen.
Genau. Deswegen, heute wird es ein bisschen kürzer als die letzten Mal, aber ich glaube, das liegt tatsächlich an dem Spiel, weil es uns einfach nicht so viel Stoff gegeben hat, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Aber man kann ja auch mal eine Stunde podcasten und auch mal gut. Ne? Und ich glaube, wir sind dem Spiel trotzdem ganz gut gerecht geworden und haben auch so die historische Komponente immer ganz interessant beleuchtet und behalten es einfach gut in Erinnerung, aber werden es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so oft spielen. Gehe ich von aus.
Ich werde vielleicht noch mal Pandemonium zweimal reinschmeißen, aber damit ich es mal gespielt habe, aber mehr nicht.
Ja, aber du hast es noch nie durchgespielt, Pandemonium 1. Ich ja schon.
Hihi. Nee, also da habe ich überhaupt keine Motivation. Also nee, also wenn ich jetzt auch alle Spiele durchspielen müsste, die ich jemals mal angefangen habe anzuspielen, das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr, egal wie lange es noch dauert. Da müsste ich 150 werden.
Vielleicht wirst du es ja, Andy.
Ah.
Wer weiß. Wer weiß,
Challenge
was da noch
accepted.
Alles kommt. Genau. Lässt sich konservieren und so und dann geht's richtig retro noch in 100 Jahren, ey. Nun gut, das war's dann für diesen Monat. Wir schauen mal, was wir nächsten Monat machen. Es wird vermutlich wieder eine schöne Abstimmung geben für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen ab der 9-Euro-Klasse, also die einflussreichen Insider. Die entscheiden ja immer mit, welche Themen wir hier besprechen und wir haben da schon so diverse Kandidaten, die wir euch dann anbieten werden. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Andy, danke für den schönen Podcast und bis bald. Mach's gut, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.